aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Glaubenssätze sprechen.
Na dann, legen wir los!
Diese Folge wird unterstützt von Maui Kids. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Warum Glaubenssätze? Wir hatten ja in unserer Medienfolge kürzlich das Thema Glaubenssätze so ein bisschen gestreift. Und einerseits gab es viele Reaktionen auf diese Folge, da können wir nachher vielleicht nochmal in der Postfachabteilung drüber sprechen. Und andererseits merktest du, da merkten wir beide ja, dass das Thema Glaubenssätze was Vielschichtiges ist. Und hast vorgeschlagen, wir sollten uns doch da mal darüber mal ein bisschen unterhalten. Here we are, sehr gerne.
Genau. Ja, ich finde das Thema Glaubenssätze generell einfach total spannend und gerade auch spannend in Bezug auf Elternschaft, weil wir in unserem Handeln, aber vor allem auch in unserem Bewerten von Handlungen, sowohl unserer eigenen Handlung als auch der unserer Kinder, als auch der von anderen Eltern, die wir so sehen, oft ganz massiv beeinflusst sind von Glaubenssätzen und uns dessen eben oft nicht bewusst sind. Und das führt dann auch teilweise zu so einer Unversöhnlichkeit und so einer gewissen Härte manchmal auch und auch im Umgang mit uns selbst, ne, dass wir manchmal uns so verurteilen für Dinge und gleichzeitig können Glaubenssätze auch was ganz, ganz Stärkendes und was Wertvolles und was Positives sein. Und das finde ich irgendwie spannend, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Und ich bin aber tatsächlich drauf gekommen, weil ich eben auch bei der ein oder anderen Rückmeldung auf unsere Medienfolge dachte, ah ja, hier erkenne ich, welcher Glaubenssatz hinter dieser Antwort steht. Ne? Ohne deswegen sagen zu wollen, die Antwort ist nicht valide oder nicht wahr, aber man merkt deutlich auch an der Emotionalität von manchen Antworten, dass es hier eben nicht nur um einen Austausch von Argumenten geht, sondern hier geht es auch ans Eingemachte sozusagen, ne? An das, was wir fühlen und denken und glauben und was so ein bisschen unsere Kernüberzeugungen ausmacht, die eben auch ein Teil unserer Identität geworden sind.
Und das ist also der Unterschied. Es sind nicht unbedingt Argumente, sind, die ich mir angelesen habe, so, keine Ahnung, die spanische Biogurke versus die regionale Nicht-Biogurke, sondern in der Medienfolge war ich das ja, der ja so zwischen, es ist ja wohl ein Unterschied, ob man fern sieht oder ein Hörspiel hört. Ne? Das hatte ja dann sowas von, das weiß ich aber irgendwie ganz genau, auch wenn ich es gar nicht so genau weiß. So, das ist für mich jetzt mal ein Glaubenssatz.
Also tatsächlich ist ein Glaubenssatz jetzt im psychologischen Sinne etwas, was wir zu wissen glauben. Das kann auch sein, dass das stimmt. Also ein Glaubenssatz heißt nicht unbedingt eine Fehlinformation, sondern ein Glaubenssatz ist etwas, wo wir denken, dass wir es wissen und wo zusätzlich mit diesem Wissen aber auch starke Emotionen und ein Teil sozusagen unseres Selbstbilds verknüpft sind. Ich versuche das ein bisschen aufzudröseln. Also ich kann zum Beispiel den Glaubenssatz mitbekommen haben aus meinem Aufwachsen. Bei uns in der Familie, wir sind alle musikalisch. Ne? Ich bin ein musikalischer Mensch. Und wenn dann jemand später in meinem Leben zu mir sagt, ey, du bist nicht besonders musikalisch, dann trifft mich das besonders, weil das wirklich ein Teil meines Selbstbildes ist und nicht einfach nur ein Fakt, sondern was mit mir was zu tun hat. Es gibt aber auch Dinge, die haben objektiv eigentlich nichts mit mir zu tun, sind aber trotzdem ein Glaubenssatz. Zum Beispiel, dass man zum Frühstück keine Pizza ist, dass das einfach nicht okay ist. Pizza ist kein Frühstücksessen, so, ja. Und dann kann das sein, dass wenn dann mir eine Person erzählt, du, ich habe da neulich eine Studie gelesen, dass es eigentlich viel gesünder ist, Pizzas zu frühstücken als Birchermüsli oder was. Also ich denke mir jetzt was aus. Dann ist es eben nicht so, dass ich dann darauf reagiere mit, oh, interessant, ja, da muss ich mir mal angucken, vielleicht habe ich das mein Leben lang anders gemacht und da kann ich vielleicht noch was dazu lernen, sondern meine erste intuitive Reaktion ist Abwehr. Kann ja wohl nicht sein. Und ein ganz typischer Marker, wenn man mit Leuten über Glaubenssätze spricht und ihnen mit wissenschaftlichen Argumenten kommt, die vielleicht ihrem Glaubenssatz widersprechen, ist, ja, glaube keiner Studie, die man nicht selbst gefälscht hat. So, ne? Also so dieses Deflecten von Wissenschaft im Sinne von, ich will aber das glauben. Und ein ganz typisches Merkmal, woran man selbst manchmal erkennt, dass man einen Glaubenssatz hat, ist, man hat irgendeine Überzeugung, findet irgendwas wichtig, kommt darüber in eine Diskussion mit einer Person, die das anders sieht, ärgert sich darüber, ist richtig emotional so ein bisschen aufgewühlt, wie jemand das anders sehen kann und sucht dann frenetisch im Internet oder sonst wo, nach Argumenten, die die eigene Sicht unterstützen. Also man guckt nicht, was ist der Fakt, sondern man sagt, ich muss jetzt noch 5 Studien finden, die mir recht geben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, total. Und dann schicken dir Leute irgendwie obskure Links zu irgendwie, ja, aber der Nordostkurier, der hat es auch behauptet oder genau. So. Ne?
Und,
dann,
ja, ja. Und wenn es sozusagen um reines Faktenwissen geht, dann sind wir Menschen relativ flexibel darin, Fakten auch korrigieren zu können. Ne? Also wir haben vielleicht in der Grundschule irgendwann mal was gelernt und dann lernen wir als Erwachsene, oh, der Forschungsstand hat sich weiterentwickelt, mittlerweile sieht man das anders, keine Ahnung, Ernährungsempfehlungen haben sich geändert und dann integrieren wir das so und sagen, ah ja, okay, dann weiß ich das jetzt, dann mache ich das jetzt anders oder so. Und sind da so relativ emotional unberührt davon. Ne? Und Glaubenssätze sind eben Dinge, die wir irgendwann in unserem Leben, oft schon in unserer Kindheit, aufgeschnappt haben, oft auch von Personen, die uns persönlich wichtig sind. Also da spielt auch Bindung eine Rolle. Das sind eben oft Eltern, Großeltern, eine Grundschullehrkraft oder ein Pfarrer oder eine Person, die für uns eine große Autorität hat. Und dann verinnerlichen wir das, was wir da gelernt haben und verknüpfen das mit unserem persönlichen Moralempfinden. Das heißt, wir denken dann nicht nur ah ja, es ist irgendwie ganz sinnvoll, nicht länger als eine Stunde am Tag fernzusehen oder so, weil das hat meine Mutter mir gesagt, sondern wir sind da auf eine seltsame Weise stolz drauf, zu sagen, ich weiß, wie es richtig geht und ich mache das auf diese Weise und das macht mich auch zu einem guten Menschen und Menschen, die das anders machen, sind tendenziell fragwürdig. So, weißt du, was ich meine? Also wir würden das nicht immer so aussprechen, aber das ist so das Ding, was einen Glaubenssatz ausmacht.
Ach, okay, also das ist dieser Schmerzpunkt, auf den das dann bei mir drückt. Also weil das mit meiner Moral, über Moral müssten wir eigentlich auch irgendwann mal nachdenken, weil das mit meinen moralischen Prinzipien verbunden ist, weil es so aus diesem, ich habe jetzt dann eine Grundhaltung eingenommen zu dem Thema Mediennutzung und bin gleichzeitig deswegen so empört, wenn du jetzt einfach über meine moralischen Grenzen drüber latscht. Es fühlt sich ja dann wie ein Angriff an, ne?
Ja,
wenn du
genau.
Dann also und das quasi ist, so Fakten auf die Nase bindest. Ja.
Genau, genau. Und das begegnet uns in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ein Klassiker ist zum Beispiel das Thema Homöopathie, ohne das jetzt als großes Thema aufmachen zu wollen. Aber es gibt einfach Menschen, die damit aufgewachsen sind und für sich sozusagen positive Erfahrungen gemacht haben und für sich subjektiv sagen, das wirkt bei mir. So. Und wenn man diesen Menschen dann mit Argumenten kommt und sagt, hier, keine Doppelblindstudie konnte je eine Wirkung von Homöopathie belegen, dann kommt sozusagen immer mehr so dieses, ja, aber man kann auch nicht alles wissenschaftlich nachweisen und vielleicht ist ja die Studie nur noch nicht gemacht worden und außerdem die Pharmaindustrie und so. Also es wird dann immer wilder und kein Argument ist sozusagen abstrus genug, weil mein Gefühl und mein Selbstbild einfach ist, ich weiß doch, was stimmt. Warum stellst du mich als Person in Frage? Ne? Obwohl ich ja eigentlich als das Gegenüber gar nicht eine Person in Frage stelle, sondern eben einen Fakt in Frage stelle, ne? Oder einen empfundenen Fakt oder so. Ne?
Genau. Genau. Du wolltest so ein Gespräch einfach nur führen über ein, sagen wir mal, eine interessante Sache. Und ich merke gerade, dass da wahrscheinlich der Schlüssel zu vielen zwischenmenschlichen Verletzungen liegt. Ja. Ne? Also ich latsche zu jemandem und erzähle halt, was ich gerade so gelesen habe, fand ich halt interessant. Und ups, bin halt leider auf deinen Glaubenssatz gelatscht. Und in dem Moment ist klar, dann würdest du ja hochgehen wie Schmidts Katze.
Genau, und das ist eben total spannend. Interessant, weil das auch in vielen Eltern-Kind-Interaktionen zum Beispiel unbewusst passiert. Ne? Dass ich zum Beispiel den Glaubenssatz in mir tragen kann, gute Eltern lassen ihr Kind im Winter nicht ohne Mütze raus, so, ja, und das so für mich auch gelernt habe, ich habe das vielleicht mitbekommen, dass als Kind ich mit Mütze draußen war und meine Eltern sich unterhalten haben und sagten, also guck mal, diese Nachbarn, die lassen ihr Kind im Winter ohne Mütze, also das, weißt du, also wie kann man nur so, ja, oder vielleicht haben sie gar nichts gesagt, aber die Augenbrauen hochgezogen oder was auch immer und ich habe aber für mich dann irgendwie als Kind auch in dieser vereinfachten Form, Kinder guter Eltern tragen Mütze. Und dann habe ich vielleicht selber ein Kind, das diese Mütze ablehnt. Und dann ist das auf einmal gar kein inhaltlicher Konflikt mehr zwischen mir und meinem 4-jährigen Kind, sondern dann ist in mir drin angerührt, willst du mich jetzt als schlechte Mutter dastehen lassen? Und willst du jetzt hier krank werden? Weil mir immer gesagt wurde, dass man krank wird. Und wenn dann irgendein Kinderarzt kommt und sagt, ganz ehrlich, Kinder werden gar nicht krank davon, dass sie keine Mütze tragen. Dann werde ich als Mutter sauer und sage, warum fällst du mir jetzt auch noch in den Rücken? So, anstatt zu sagen, das könnte mich ja auch entlasten. Ne?
Dann würde ich lieber googeln, ob nicht irgendwo jemand doch was geschrieben hat zum
Thema. Genau, und
dann
findest du natürlich auch was und dann sagst du, guck, ich hatte doch recht. So. Und dann fühlst du dich wieder wohl. Und das Spannende am Glaubenssatz entdecken ist eben gar nicht so sehr, wer hat jetzt recht? Es gibt ganz, ganz viele Glaubenssätze, da ist das gar nicht das Thema, sondern die Frage ist, warum ist dir das so wichtig, dass du damit recht hast? Warum fällt dir das so schwer, das loszulassen? Und das ist für beide Seiten in so einem Konflikt dann schwer, weil ne, die angerührte Person fühlt sich verletzt und das Gegenüber, das vielleicht einen eigenen Glaubenssatz hat oder einfach denkt, hey, ich habe dir doch nur eine interessante Information an den Tag gelegt, also mitgegeben, warum reagierst du darauf jetzt so heftig, fühlt sich oft auch verletzt und angefasst. Und was dann eben auch noch eine Dynamik ist, die oft eine Rolle spielt, ist, wer oder was hat sozusagen die Autorität, einen Glaubenssatz für uns verändern zu können. Ne? Also nehmen wir an, genau, du glaubst irgendwas. Also du bist der festen Überzeugung, Hörspiele sind besser für dein Kind als Fernsehen, zum Beispiel. Hypothetisches Beispiel jetzt so.
Hypothetisches Beispiel.
Wen oder was würde es brauchen, dass du diese Ansicht korrigieren würdest? Also wenn jetzt ich mich hinstelle und dir sage, Oliver, das sehe ich anders, würde das reichen? Oder müsste da jemand mit dem Professorentitel stehen? Müsste da ein Mann stehen statt einer Frau? Also ne, solche Sachen. Was bräuchte es, um dich umzustimmen? Und das ist was, was zum Beispiel in vielen Paarbeziehungen unbewusst schmerzvoll ist, wenn sozusagen ein Partner merkt, ich bin nicht die Person, die dich umstimmen kann. Für dich ist anscheinend die Meinung deiner Eltern zum Beispiel oder deiner Heilpraktikerin oder deines Grundschullehrers aus der dritten Klasse weißt du, signifikanter das, was ich dem entgegenzusetzen habe.
Also ich sitze hier schon so ein bisschen so mit offenem Mund, weil ich so merke, in wie vielen unterschiedlichen Dynamiken das gut abgehen kann. Also einerseits Eltern-Kind, also ich selber oder wenn man das beobachtet, dann dachte ich an so, Elternabende, weißt du, also wir haben in der Krippe mal bis nachts um 1:30 diskutiert, wie jetzt das Essen der Kinder auszusehen habe. 1:30, sehr kleine Stühle. Und da so, und dann eben war ich eben auch so, wollte ich schon scherzhaft fragen, Paardynamik, wie du es jetzt selber auch dann ja gesagt hast, dass man das natürlich, wenn dann zwei Menschen zusammenkommen und sagen, so, wir sind jetzt eine Liebesbeziehung und Eltern, die bringen dann jeweils ihre eigenen Glaubenssätze mit und müssen ja darüber eine stete, so ungefähr, was regst du dich jetzt da so auf? Ja? Also so wäre ja eine klassische Reaktion auf, einer flippt aus und der andere sagt, was hast du eigentlich? Und dann zu sagen, ein Erklärungsmuster könnte auch sein, dass es da eben einen Glaubenssatz gibt, den es zu verteidigen gilt oder auch, und das war ja das, was du dann jetzt schon auch noch antizipiertest, war dieser Punkt zu sagen, nee, von dir lasse ich mir aber meinen Glaubenssatz nicht wegnehmen, weil der ist einfach zu stark, der ist zu tief angelegt oder ich habe verdammt nochmal einfach auch recht.
Ja, ganz
also,
genau.
Wow,
genau.
Also da ist jetzt echt wusch, viel drin. Toll, ganz toll. Ich habe jetzt gerade nur, und gleichzeitig habe ich jetzt nur so ein bisschen mein krittelndes Hirn sagt so, ja, aber Obacht, jetzt hier bitte nicht in Schwarz-Weiß-Erklärungen verfallen. Also weißt du, sozusagen muss man ja trotzdem jetzt doch, glaube ich, aufpassen, dass man nicht alles mit Glaubenssätzen erklären kann, oder?
Genau, nee, das ist auch so. Und es geht auch gar nicht drum, dass irgendwie Glaubenssätze so eine Art Totschlagargument werden. Ne? Also das ist nämlich was manchmal auch passiert, dass quasi eine Person etwas vorbringt, was ihr emotional wichtig ist. Und dann wird sie quasi zurückgewiesen mit diesem, ja, check mal deine Glaubenssätze. Ja, und das kann auch eine Form von einer unguten Kommunikation sein. Ja. Aber also was ich erstmal wichtig finde, wenn wir das vielleicht nochmal so verankern wollen, ist, Glaubenssätze haben eine ganz, ganz wichtige Funktion in uns Menschen. Sie helfen uns auch, uns zu orientieren auf der Welt. Und es gibt ganz, ganz wertvolle Glaubenssätze. Ja, also zum Beispiel, wenn unsere Kinder in ihrer frühen Kindheit die Erfahrung machen, meine Eltern finden mich rundum gut und liebenswert. So, ja, und in mir setzt sich dieser Glaubenssatz fest, so dieses Ich bin goldrichtig, genauso wie ich bin. Ja, dann ist das ein ganz, ganz wertvoller Glaubenssatz, ne, ein ganz, ganz wertvolles Wissen, aber eben auch Gefühl, ne, diese Verknüpfung von Wissen und Gefühl, die ich so mit mir herumtrage. Und wenn dann zum Beispiel eine Person diesen Glaubenssatz angreift und mir zum Beispiel in der Paarbeziehung vermittelt, ey, du spinnst wohl, du bist voll anstrengend, du bist total, ne, du bist irgendwie nicht in Ordnung, so wie du bist, so, dann macht mich das wütend, weil das an meinem Glaubenssatz rührt. Und diese Wut ist eine sehr konstruktive und berechtigte Wut, weil sie mir sozusagen hilft, ne, zu sagen, hey, so geht keiner mit mir um. Ich habe schon ganz früh erfahren, dass ich richtig bin und das werde ich mir jetzt nicht in Frage stellen lassen. So, ne? Das heißt, es geht gar nicht darum, dass unsere Lebensaufgabe wäre, sämtliche Glaubenssätze sozusagen zu entdecken und loszulassen. Aber es ist eben so, dass wir die allermeisten tiefen Glaubenssätze in uns verankern in ungefähr den ersten 7 Lebensjahren. Und besonders prägend sind so die Jahre zwischen ungefähr 5 und 7. Und das ist natürlich eine Zeit, in der wir als Kinder einfach entwicklungspsychologisch noch eine sehr schwarz-weiße Weltsicht oft haben. Ne? Wir sehen uns da richtig und falsch, gut und schlecht. Und dementsprechend sortieren wir auch manchmal Informationen ein und machen sie zu Glaubenssätzen, die gar nicht so gedacht waren. Ne? Also das kann sein, wir wachsen in einer Familie auf.
Du erlebst deine Eltern, die machen seltsame Dinge mit ihrem Auto und dann ist es für dich ein Glaubenssatz.
Genau, also, du wächst in der Familie auf und in deiner Familie ist die Struktur, weil das für deine Familie so passt, es gibt mittags warmes Essen und abends sozusagen Brote. Ne? Das ist so, damit wächst du auf. Und weil das aber sozusagen eine Normalität für dich ist, generalisierst du das als Kind und machst es zur allgemeinen Regel. Gute Menschen essen mittags warm und abends kalt. Und dann bist du erwachsen und heiratest vielleicht jemanden, der ganz anders aufgewachsen ist und der sagt, ich mag aber abends keine kalten Brote essen. Und anstatt, dass man sich dann sozusagen darüber ganz wertfrei austauschen kann, was brauche ich und was brauchst du, ne, wird es dann ein emotionales Thema. Und dann fängt man an zu bewerten und sagt, zweimal am Tag warm essen ist ja total
Verschwendung.
Also, totale oder Verschwendung oder ist total pompös oder kostet viel zu viel Zeit und so. Und du bist unbescheiden, dass du jetzt nochmal eine Suppe essen willst. Das ist ernährungsphysiologisch nicht gut. Und dann googelt man Vorteile kaltes Abendessen.
Nordostkurier steht's auch. Genau. Ja.
Und in Wirklichkeit haben vielleicht unsere Eltern gar keine tiefen Überzeugungen gehabt, sondern das hatte eher so alltagspraktische Gründe, weißt du? Aber für uns wurde es dann ein moralisches Ding. Ja.
Cool. Aber es ist immer zumindest moralisch, sagen wir mal, aufgeladen. Selbst die Frage Butterbrot oder warme Suppe. Jetzt, vielleicht hast du da ein Extrembeispiel jetzt gemacht, aber auch das ist sozusagen, es fühlt sich nach einer moralischen Entscheidung an, davon abzulassen. Oder
nach einer moralischen und nach einer emotionalen.
Genau, ich mache das jetzt anders. Ich meine, ich kenne das ja auch, wenn du dann heranwachsend bist, dass du dann endlich Sachen anders machen darfst, kannst, willst, dass man das ja schon merkt, oder?
Ja, genau. Okay. Manchmal verstoßen wir ja auch bewusst gegen empfundene oder tatsächliche sozusagen Regeln in unserer Familie, um uns zu beweisen, dass wir selber groß sind und unsere eigenen Entscheidungen treffen. Ne? Also ganz basale Sache, ich bin selber in einer Familie aufgewachsen, wo es uns Kindern immer gesagt wurde, dass es total wichtig ist, Unterhemden zu tragen, unter jedem T-Shirt und so. Wir mussten immer diese Unterhemden tragen und ich fand die blöd und ich fand es auch unbequem, so viele Schichten übereinander und ich fand es auch oft einfach zu warm. Und trotzdem war das so eine Regel und das war ein Glaubenssatz, den, glaube ich, meine Mutter von ihrer Mutter mitbekommen hatte. Wer keine Unterhemden trägt, kriegt kalte Nieren und wird krank. Deswegen musste ich Unterhemden tragen. Und es war ein wichtiger Akt, dann irgendwann mit 10 oder so oder mit 11 zu sagen, jetzt entscheide ich selber über meine Garderobe und ich trage keine Unterhemden mehr. Und ich habe das gemacht, die letzten seither vergangenen ungefähr 30 Jahre keine Unterhemden zu tragen und meine Kinder auch nicht. Und jetzt habe ich gemerkt, mir wird kalt an den Nieren und habe mir Unterhemden gekauft und konnte das jetzt für mich anerkennen, dass es eigentlich voll angenehm ist und habe jetzt meinen Kindern auch Unterhemden gekauft, damit sie die Wahl haben und tatsächlich tragen die jetzt manchmal und sagen, das ist angenehm. Und das war für mich so lustig, dann so zu merken, ne, man kriegt irgendwas so bisschen vorgeschrieben zu sagen, das gehört dazu. Man wehrt sich dagegen und dann 30 Jahre später ist so ein Full-Circle-Moment, wo man sagt, ach so, deshalb, ah ja, ja, jetzt finde ich es doch wieder gut.
Okay, und weil das jetzt sehr schön, weil du es gerade sagst, Full Circle, also das spielt ja auch so ein bisschen auf dieses Thema Cycle Breaking an. Ich sehe das immer nur manchmal so auf Social Media, um ehrlich zu sein, habe ich mich damit auch nicht so viel beschäftigt. Das geht dann in diese Richtung oder solche Kreise dann zu versuchen zu reflektieren und irgendwie darüber mal nachzudenken. Oder?
Ja, also Cycle Breaking ist ja so ein bisschen so ein Pop-Psychologie-Begriff, der einfach besagt, in vielen Familien wiederholen sich Muster und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich möchte mich diesen Mustern jetzt bewusst stellen und diesen ewigen Kreislauf durchbrechen an Stellen, wo es eben um destruktive Muster geht. Und in Bezug auf Erziehung bedeutet das eben für viele Eltern zu sagen, ich komme aus einer langen Reihe von Ahnen, die ihre Kinder gewaltvoll erzogen hat in irgendeiner Form. Und ich will jetzt der Cycle Breaker sein oder die Cycle Breakerin, also die Person, mit der es endet. So, and it stops now. Ja, und das ist so ein sehr kraftvoller Begriff und auch ein Begriff, mit dem sich sehr viele Menschen identifizieren können, der viel mit Glaubenssatzarbeit zu tun hat. Ich identifiziere alle Glaubenssätze aller Generationen vor mir und mach's alles anders. Und genau in diesem Anspruch kann da natürlich auch eine krasse Überforderung liegen, weil es kaum ein Mensch schaffen kann, wirklich sämtliche Muster und Prägungen und Glaubenssätze, ne, die sich teilweise über Generationen in familiären und kulturellen Strukturen etabliert haben, einfach mal zu durchbrechen. Also Cycle Breaker klingt ja oft so, als müsste man quasi so mit einem beherzten Schlag so bäm, ja, so einen Ring aufsprengen und danach sind alle befreit. Und so funktioniert es halt nicht. So, deswegen bin ich mit diesem Cycle Breaker Begriff so ein bisschen nicht im Clinch, aber ich finde, er ist mit Vorsicht zu betrachten, weil er empowernd sein kann. Und ich bin absolut dafür zu sagen, lass uns alte Muster hinterfragen, lass uns mit unseren Kindern anders umgehen. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir einfach anerkennen, dass das, was wir tun können in unserer Elternschaft, immer nur so der nächste Schritt sein kann, ne? Hin zu weniger Gewalt, weniger davon. Diskriminierung, weniger davon, mehr davon. Aber dass wir da nicht in absoluten denken dürfen. Ich glaube, dass niemand, der in unserer Gesellschaft und Kultur geprägt und sozialisiert ist, sagen kann, mein Kind wächst komplett ohne jede Gewalt und ohne jeden Übergriff in irgendeiner Form, verbal oder körperlich, auf. Also das ist, glaube ich, nicht möglich.
Spannend, weil vielleicht vermischen sich hier auch so ein bisschen Begrifflichkeiten, weil wenn der Glaubenssatz auch so archaische Dinge sind wie Fight or Flight, also einfach so sehr basale Verhaltensmuster in Krisensituationen, dann kann ich ja viele dieser auch gar nicht mal eben durchbrechen, sondern ich kann aber doch vielleicht schon versuchen, so ein vorherrschendes Muster zu formulieren und in gewisser Weise zu erkennen, um mich schneller zu stoppen, wenn ich in diesen Modus gerate, oder? Das, sagen wir mal, das fühlte sich jetzt für mich auch stimmiger an, als zu sagen, ein für alle Mal durchbreche ich jetzt hier dieses Muster und es wird es jetzt nie wieder geben. Und weißt du, warum ich da auch so reagiere, ein bisschen vielleicht ähnlich zu dem, was du sagst, ist, ich höre da eine Last. Also, und die Last geht so, aber Oliver, dieses Muster hast du doch jetzt durchbrochen. Also wie kann es denn sein, dass du da rückfällig wirst? Weißt du, ich finde so, es erinnert mich an so, ist das dann positive Psychologie, wenn man dann so, wenn du dir jeden Tag 5 Minuten lang sagst, I'm gonna be a millionaire, I'm gonna be a millionaire, dann wirst du auch ein Millionär sein. Ja. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann bist du halt echt ein Loser. So, also das geht mir so ein bisschen, verstehst du, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, Entschuldigung, ich will nicht abschweifen. Aber
jetzt sind wir bei Manifestation.
Ja, genau. Ich stelle es mir als große Last vor, wenn ich einen Glaubenssatz, der zum Beispiel angelegt wurde, als ich 6 oder 7 war, jetzt mal so eben auf den Dienstag für immer loswerden muss. Selbst wenn es ein schmerzhafter und langer und therapeutisch begleiteter Prozess ist, wir können immer nur so gut sein, wie wir halt können.
Ja, absolut. Und genau das ist so das Ding. Also es braucht da keinen Absolutheitsanspruch, sondern es muss mir klar sein, einen Glaubenssatz zu erkennen, wirklich zu erkennen, ist oft schon eine riesengroße Leistung, weißt du? Zu merken, ach krass, das ist so ein Antreiber für mich oder das ist der Grund dafür, dass mich das vielleicht oft so wütend macht. Mhm. Und dann da einfach erstmal hinzuschauen und hinzufühlen und zu merken, das ist nicht mein Kind, was mich gerade wütend macht, das ist dieser Glaubenssatz, der mich wütend macht, ändert ja schon was in meiner Wahrnehmung, meiner Situation. Und das heißt nicht, dass ich diesen Glaubenssatz damit sofort überwunden habe, ein für alle Mal, aber ich habe trotzdem was erkannt. So, und es ändert dann auch was in meiner Reaktion, in meinem Verhalten. Vielleicht nicht jedes Mal, aber grundsätzlich. Und das sind so diese kleinen Trippelschritte, mit denen man vorankommen kann. Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, weil du gerade diesen Fight-Flight-Freeze-Modus angesprochen hast. Also wir müssen auch unterscheiden zwischen Glaubenssätzen und sozusagen biologischen Reflexen. Also es gibt einfach noch eine Ebene, die unter den Glaubenssätzen liegt, sozusagen. Wenn du mich erschreckst, ja, mit irgendwas und ich zucke zusammen oder gehe in so eine Schockstarre, dann ist das nicht ein Glaubenssatz, der in mir wirkt, sondern ist das einfach eine biologische Reaktion. Und dieser Fight-Flight-Freeze-Modus ist auch in weiten Teilen einfach, ne, also auf der neuronalen Ebene aus einem ganz anderen Hirnareal kommend, da kommen die Glaubenssätze gar nicht hin sozusagen. Das heißt nicht, dass die Sachen nicht zusammenhängen können. Natürlich kann mich ein bestimmter Glaubenssatz, eine erlernte Angst, ne, in den Fight-Flight-Freeze-Modus versetzen. Aber es ist trotzdem so, dass wir das ein bisschen voneinander unterscheiden müssen. Diese Glaubenssätze finden wirklich schon auf einer relativ bewussten, kognitiv erfassbaren Ebene sozusagen statt, im Sinne von, also ich halte meine Glaubenssätze für eine Meinung und für Wissen und merke dann erst sozusagen bei näherer Betrachtung, da liegt sozusagen noch mehr drunter. Und ich selbst kann das ja auch offen erzählen, dass ich zum Beispiel beim Thema Medien mit ganz starken Glaubenssätzen so in meine Mutterschaft gestartet bin. Und beispielsweise hatte ich ganz stark verinnerlicht diesen Glaubenssatz, dass Kinder unter 3 gar kein Fernsehen gucken dürfen, gar nicht vor Bildschirm sitzen dürfen. Nix. Dieses medienfrei bis 3 Ding. Und diese Kampagne, die ja heute so genannt wird, die gab es in meiner Kindheit ja noch gar nicht. Aber es war so präsent in meinem Leben und zwar spezifisch auch mit dieser Zahl verknüpft, dieses du hast, bis du 3 warst, nie ferngesehen und das ist auch wichtig, dass kleine Kinder nicht fernsehen, dass das sich in mir total verselbstständigt hat. Und ich war da so überzeugt von, dass ich mit meinem Mann Jahre bevor wir Kinder hatten, einen heftigen Streit hatte über die potenzielle zukünftige Medienzeit unserer potenziellen zukünftigen Kinder, die es noch gar nicht gab, wo ich sozusagen dead-end überzeugt war, unsere zukünftigen Kinder werden niemals wissen, was ein Fernseher ist, bevor sie 3 sind. Sie werden diesen Gegenstand in einem Bilderbuch nicht identifizieren können. Das war meine Sicht, mein Anspruch sozusagen an mich.
Ach, scheiße.
Und mein Mann war so ein bisschen so lockerer drauf und das hat mich extrem wütend gemacht, weil ich fand, er lag falsch. Und ich war da so angefasst von, dass ich in dem Zuge dieses Streits zu ihm sagte, dann weiß ich nicht, ob du der geeignete Vater für meine zukünftigen Kinder bist. Nur um so aufzuzeigen, wie tief sowas
wie tief das gehen kann, ja.
Gehen kann, so. Und insofern war das dann echt ein Weg für mich, diesen Glaubenssatz als solchen zu erkennen und zu merken, es gibt keine guten Gründe dafür, gar keine, so radikal und so krass an diesem inneren Bild festzuhalten. Und gleichzeitig ist das gerade bei diesem Glaubenssatz nicht so leicht, weil es gibt ja eine Menge Leute, die diesen Glaubenssatz haben und hochhalten. Und es gibt ja auch eine Menge unterschiedlicher Studien, die verschiedene Sachen belegen rund ums Thema Bildschirmkonsum. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist ein völlig sinnloser Glaubenssatz, der hat so gar kein Fundament, sondern es ist so ein bisschen so ein Fünkchen Wahrheit ist schon drin, Glaubenssatz. Weißt du, es gibt ja durchaus gute Gründe, dass gerade kleine Kinder nicht so viel Zeit vor Bildschirmen verbringen sollen. Insofern war das echt ein richtiger Dekonstruktionsprozess, weißt du, sich zu überlegen, wie will ich das betrachten? Und was ich im Zuge dessen gelernt habe und was ich total spannend fand, ist, dass wir psychologisch oft dazu tendieren, wenn wir einen sehr starken Glaubenssatz haben und den überwinden wollen, weil wir merken, der tut mir in meinem Alltag nicht mehr gut, der dient mir nicht mehr, dass wir dann oft dazu neigen, den exakt gegenteiligen Glaubenssatz einfach stattdessen zu verinnerlichen. weißt du, dass wir sozusagen, unser Gehirn hat quasi gelernt, Fernsehen vor drei ist böse, ja, und dann wäre sozusagen die radikale Umkehr, Fernsehen vor drei ist gut und vielleicht sogar nötig und alle, die es böse finden, sind blöd, so, weißt du, was ich meine? Und die, und wir neigen ganz oft dazu, bei Glaubenssätzen quasi so ein bisschen das Kind mit dem Bade auszuschütten und das eine Extrem durchs andere zu ersetzen.
Macht aber Sinn.
Ne? Also, und anderes Beispiel, um das ganz kurz vielleicht ein bisschen besser fassen zu können, wenn Menschen in sehr, sehr starken religiösen Strukturen groß geworden sind, zum Beispiel in einer sehr, ja, in einer Sekte oder in einer sektenartigen, zum Beispiel christlichen Gemeinschaft, dann haben sie ja oft ganz krasse Glaubenssätze mitbekommen, im Sinne von, wir sind die Guten, wir glauben an die wahre Sache, da draußen ist die böse Welt. So. Und wenn dann eine Person so eine Gemeinschaft verlässt und ihren Glauben dekonstruiert, und das geht ja mit vielen schmerzhaften Prozessen einher, dann ist es sehr oft so, dass diese Menschen danach sehr, sehr krass Anti-Religion sind und sozusagen sagen, alle Leute, die an Gott glauben, sind blöd, weil ich war selber Teil von dieser Clique und das war total scheiße, so ungefähr. Ne? Und dann an so einen Erwachsenenort zu kommen, wo man diese Gleichzeitigkeiten wieder halten kann, dieses, das war nicht gut und gleichzeitig kann es aber gut sein. Unterhemden haben mich als Kind genervt und trotzdem haben sie ihre Daseinsberechtigung. Fernsehen unter drei zu verteufeln ist kein günstiger Weg, aber das heißt nicht, dass es keine guten Gründe dafür geben könnte, Fernsehkonsum unter drei vielleicht zu limitieren. Und Menschen, die das einhalten wollen, sind nicht irgendwelche verstockten, weltfremden Freaks. Idioten, sondern die haben vielleicht einfach andere Gründe und andere Ressourcen. So, ne? Das ist so, dass das eigentliche, worin dann psychologisches Wachstum liegt, einen Glaubenssatz zu erkennen und dann nicht einfach ins andere Extrem zu fallen, sondern wirklich zu sagen, ich versuche jetzt diese kindliche Schwarz-Weiß-Sicht, die sozusagen altersangemessen war, als dieser Glaubenssatz entstanden ist, zu überwinden und in eine erwachsene Form von Ambiguitätstoleranz und Gleichzeitigkeit zu finden.
Ja, ja, das fand ich ja sowieso ein ganz großes Gemeinheit des Erwachsenwerdens, dass es halt Grautöne gibt.
Ja.
Also, ne? Also dass du halt, mir leuchtet das eigentlich schon sehr ein, dass ich, wenn ich weiß, etwas ist sehr, sehr, sehr weiß oder sehr, sehr, sehr schwarz, dass ich dann lieber das Gegenteil annehme, als ohne was dazustehen. Weil das ist ja dann so der erwachsene Mensch, so in meiner Wahrnehmung, der dann sagt, ja, es ist halt einerseits so und andererseits so und gleichzeitig, und es ist halt manchmal hellgrau und das ist manchmal ein bisschen dunkelgrau und ganz genau weiß ich es auch nicht. Spannend, echt spannend.
Also für mich war das wertvollste Learning in Bezug auf Glaubenssätze, wenn ich das noch kurz sagen kann, einfach zu merken, wenn mich im Alltag mit meinen Kindern, mit meinem Partner, aber auch in der Freundschaft oder in einer Beziehung mit Menschen außerhalb unserer Kernfamilie, irgendwas, was jemand sagt, so unvermittelt total wütend macht und ich so richtig diesen Impuls spüre zu sagen, ich muss jetzt sofort ins Internet gehen und alle Argumente zusammensuchen, um diese Person quasi mundtot zu machen, dass sie das nicht mehr sagen kann. So, dann bin ich auf einen Glaubenssatz gestoßen. Und das dann auch erstmal einfach anzuerkennen und auszuhalten und gar nicht zu sagen, diesen Glaubenssatz muss ich jetzt sofort überwinden oder ich muss mich fragen, wo der herkommt, sondern erstmal einfach das zu erkennen und zu merken, ich bin gerade nicht wütend mit dieser Person, ich bin auch nicht wirklich wütend über das Thema, ich bin wütend, weil hier was in mir angerührt wird. Das fand ich schon einen totalen Erkenntnisgewinn, weil ich war früher gerade so als ne, ganz junge Frau oft wahnsinnig wütend, ohne zu verstehen, warum. Und ich habe dann wirklich immer so gedacht, vielleicht hat es was mit den Hormonen zu tun oder vielleicht bin ich einfach so eine irrationale Person, die einfach ständig irgendwie angetickt wird von Sachen. Und dann zu merken, nee, das sind Glaubenssätze, die da wirken und die in mir angepiekt werden. Und ich muss im Prinzip jeder Person dankbar sein, die so einen Glaubenssatz anpiekt, weil da für mich eine total wertvolle Chance drin steckt, meinen Horizont zu erweitern. Das war ein wichtiger Perspektivwechsel für mich, weißt du?
Ja, Ich habe jetzt nur ein gewisses Zaudern drin gehabt, weil du sagtest, ja, wenn man sofort den Reflex hat, etwas zu googeln, aber meine moralischen Bewertungen, die google ich eigentlich nicht. Das also stimmt. Ich google, wie gesagt, Biogurken, aber jetzt nicht, also ein guter Vater verhält sich so aber nicht. Oder sagen Sie mal, wie führt sich denn da drüben, der lässt den Motor die ganze Zeit laufen und hockt in seinem Auto und fährt nicht. Also weißt du, das sind ja, das könnte ich wieder googeln. Ich merke selber, ich schwanke, mir ging es jetzt eher um so, weil wir es jetzt hier, weil wir sagten, wir sprechen jetzt eher sozusagen von so familiären Situationen, von Eltern-Kind-Situationen, eben so tradierte Ansichten, ja, wie dein Abendessen. Da könntest du jetzt, ja gut, beim Abendessen könntest du auch wieder googeln.
Aber du hast völlig recht. Also man erkennt Glaubenssätze nicht daran, dass man unbedingt googeln muss. Das war bei mir sehr stark so ein Thema, weil es halt auch oft um scheinbare Fakten ging, die ich sozusagen für unumstößlich hielt und wo ich dann lernen musste. Es gibt da auch noch andere Sichtweisen so, aber du hast völlig recht, wenn mein Kind keine Mütze anziehen will, habe ich nicht den Impuls unbedingt sofort zu googeln, sondern habe ich den Impuls beim Kind zu sagen, das musst du aber so. Da dann das zu erkennen, genau. Ich hab ein Buch gelesen zum Thema Glaubenssätze mal, das hieß Was wir glauben, wer wir sind, von Nesi B. Özdemir. Das ist eine Therapeutin, die viel Glaubenssatzarbeit macht mit ihren KlientInnen. Und das fand ich sehr, sehr gut, um sozusagen die Theorie, was Glaubenssätze ausmacht, wo die herkommen und so besser zu verstehen. Und die hat dann in diesem Buch, das ist so ein ganz praxistaugliches Buch, so Fallbeispiele aus ihrer psychotherapeutischen Praxis praktisch nacherzählt. Also verfremdet natürlich von KlientInnen, die mit einem bestimmten Glaubenssatz gestruggelt haben, der im Zuge der Therapie offenbar wurde, und dann beschreibt sie quasi, wie sie als Therapeutin mit diesen Menschen daran gearbeitet hat, diesen Glaubenssatz zu verändern oder zu überwinden, weil der Glaubenssatz sich für die Menschen als nicht mehr nützlich erwiesen hat. Ne? Also nicht aus Prinzip, sondern weil diese Menschen auch unter diesen Glaubenssätzen gelitten haben. Und das ist zum Beispiel ein Buch, das ich echt allen empfehlen kann, die sich mit dem Thema tiefergehend befassen wollen. Da geht es gar nicht primär um Elternschaft. Da sind auch ganz viele der Fallbeispiele mit Kinderlosen Menschen. Aber sie alle haben sozusagen gemeinsam, dass sie in ihrem Alltag teilweise sich wie fremdgesteuert fühlen. Weißt du, also dass sie bestimmte Dinge nicht umsetzen können oder sich selbst teilweise schaden durch ein Verhalten, das sie nicht durchbrechen können, weil es von bestimmten Glaubenssätzen getrieben ist. Und dann beschreibt sie eben, wie sie als Therapeutin Schritt für Schritt mit den Menschen daran arbeitet. Wie kann ein positiver, günstigerer Glaubenssatz aussehen und wie kann ich den auch verinnerlichen, ohne eben ins andere Extrem zu fallen? Das wollte ich einfach nochmal empfohlen haben an dieser Stelle, weil ich das ein super Buch finde.
Finde ich super spannend, auch weil das so meiner Logik von schrittchenweise Veränderung und dadurch aber, na, kann das Wurzeln in mir fassen und ich kann, also dieses ewige Vor-, Zurück, ich glaube, dass das toll ist, wenn man das, gerade wenn man das begleitet macht, so Stückchen für Stückchen damit besser klarzukommen oder auch wirklich eine Veränderung hinzubekommen, weil die dann wahrscheinlich dann auch nachhaltiger ist als so ein, ja, das ab jetzt mache ich das nie wieder so. Ja. Und doch glaube ich, dass wir uns manchmal so, also, weil du es mit der Goldrichtigkeit hattest, vorhin, dass es schon auch gut tun kann, oder? Also weil
total.
Vorhin hattest du gesagt, die werden sehr gerne angelegt, vor allem im Alter, glaube ich. Was sagtest du, 5 bis 7 oder so?
Ungefähr,
und dann
dachte
ich so, oh, was ist, wenn die Kinder schon dran vorbeigezogen sind? Also es, glaube ich, Glaubenssätze formt man ja dann auch nochmal wahrscheinlich in der Pubertät und dann nochmal als Erwachsener.
Ja, ja.
Also
insofern, das ist kein Zeitfenster,
ich glaube,
was
wir
können
ich uns jetzt,
ja, wir können
genau,
auch jetzt
wir
noch.
Können uns jetzt immer noch sagen. Nora, du bist, nee, das muss ich ja selber sagen, Oliver, du bist richtig, richtig guter Vater.
Ich kann dir das auch sagen. Ja.
Ach so, kann man sich Glaubenssätze, komm, verteil mal an alle HörerInnen einen Glaubenssatz.
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, es braucht eine persönliche Beziehung. Aber ich kann dir sagen, dass ich dich für einen guten Vater halte, weil ich dich als Vater erlebt habe. Aber was eben immer spannend ist, ist im Umgang auch, also ich frage mich das schon manchmal so, gerade wenn man die eigenen Glaubenssätze überprüft und dann teilweise auch erkennt, wo kommen die her. Und ich kann wirklich bei manchen Glaubenssätzen auch bei mir selbst erkennen, die wollte mir niemand einpflanzen, da hat sich was verselbstständigt. So, weißt du, was ich meine? Und dann eben zu merken, das gibt's bei unseren Kindern auch. Wir hatten da neulich eine wirklich eher lustige Situation, die gar nicht irgendwie jetzt besonders viel Tiefgang hatte, aber die trotzdem interessant war. Da haben wir Hotdogs gemacht. Und dann sagte auf einmal unser 15-jähriger Sohn, oh, ich glaube nicht, dass wir jetzt Hotdogs essen können. Wir hatten dieses Jahr also im Laufe des letzten Jahres doch schon zweimal Hotdogs. Und wir waren so, was? Und dann sagten beide Teenager, dass es wohl mal so eine Phase gab, wo die so 5 und 7 waren oder so, wo sie sehr gerne Hotdogs essen wollten bei Ikea. Und das war so eine Zeit, da waren wir gerade umgezogen und waren ziemlich oft bei Ikea, um immer noch mal so ein Regal oder sowas zu holen. Und dann hat wohl mein Mann so halb im Spaß mal zu ihnen gesagt, ey, wir können jetzt echt nicht jedes Mal hier Hotdogs kaufen. Hotdogs isst man nur 2-mal im Jahr. Und
Scheiße. Ja, ja, was man halt so sagt.
Hat sich da überhaupt nicht mehr dran erinnert und es war einfach nur so ein Schnack. Ja. Und die Kinder hatten das beide total krass verinnerlicht und dann mussten wir selber so drüber lachen und unser Sohn sagte dann so, echt, ich habe jahrelang mir nicht erlaubt, öfter als, also mehr als 2-mal im Jahr Hotdog zu essen, weil ich dachte, da passiert irgendwas Schlimmes oder so. Und wir konnten uns beide da gar nicht mehr dran erinnern. Und die Kinder haben aber beide Stein und Bein geschworen, dass es so war und dass sie das in ihrem Hotdog-Konsumverhalten extrem beeinflusst hat in den letzten Jahren und dass sie jetzt richtig so Umpacken im Kopf erleben, zu sagen, ach, man darf also doch öfter als 2-mal im Jahr Hotdogs essen. Und das fand ich einfach witzig zu sehen. Man sagt manchmal sowas belanglos vor sich hin. Man sagt ja 1000 Sachen im Alltag. Und man wünscht sich ganz oft, dass die hängen bleiben und es fühlt sich an, als würde alles durch so ein Sieb fallen. Aber sowas völlig Abstruses bleibt dann hängen und entfaltet total Wirkung.
So eine Wucht. Ja, ja, so eine Wirkung. Ja.
Ja.
Verrückt. Total nachvollziehbar. Total. Ja, ja, stimmt ja. Man blubbert ja eigentlich die ganze Zeit so vor sich mit Kindern. Und dann bleibt leider irgend sowas hängen. Ja.
Und was kann man tun, um einen Glaubenssatz sozusagen wirklich positiv und bewusst zu verankern? Da ist es natürlich schon so, dass sozusagen bestimmte Wiederholungen oder Rituale oder so, ne, hilfreich sein können. Also dieses, du bist goldrichtig so wie du bist, wenn du das sozusagen immer mal wieder deinem Kind sagst, beim ins Bett bringen oder wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das für sich verinnerlicht und annimmt, so sehr, sehr groß und dann kann das was sehr Empowerndes haben. Aber Kinder sind auch sehr, sehr unterschiedlich und auch das ist ganz wichtig zu wissen, welche Glaubenssätze wir sozusagen leicht verinnerlichen und welche uns eher schwerer fallen anzunehmen, hat auch was mit unserer Grundpersönlichkeit zu tun, ne? Also, wo trifft welcher Samen auf welchen Boden sozusagen, ne?
Genau, will ich das so hören und will ich das so aufs Butterbrot geschmiert kriegen? Ja,
und kann ich das von dir gerade annehmen oder will ich das eigentlich von jemand anderem gerade hören, ne?
So. Genau, ich bin, ja. Oder nehme ich mir den Satz, wenn er zufällig auf einem Poster hängt und mich in der Sekunde berührt, ja, genau, verstehe. Genau,
ja, also spannend, gerade mit diesen spannend. Mit diesen Glaubenssätzen über die eigene Identität ist es zum Beispiel oft so, dass das für die Kinder zwar nährend ist, wenn wir als Eltern ihnen sagen, du bist toll, so wie du bist, aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo sie sagen, ja, du bist meine Mutter, du musst mich toll finden, so. Was jetzt für mich wichtig ist, ist, was Gleichaltrige über mich denken. Und dann können da halt manchmal auch Glaubenssätze entstehen, über die wir gar keine Kontrolle haben, weil halt irgendjemand in der 5. Klasse gesagt hat, du bist dick oder irgendwas und das dann sich total bei mir festsetzt im Sinne von, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ne? Also das ist halt auch komplex. Nachdem wir jetzt so viel gesprochen haben über Glaubenssätze, hast du das Gefühl, wir haben ja so ein bisschen bei der Medienfolge so Glaubenssatzarbeit gemacht, ohne dass wir das sozusagen vorher abgesprochen hatten. Würdest du sagen, dieses Hörspiel Bildschirmkonsum-Ding ist ein Glaubenssatz bei dir oder würdest du sagen, nee, ich habe da einfach meine Argumente und das hat nichts mit Glaubenssätzen zu tun oder ist eine Mischung von beidem?
Also, Glaubenssatz, ich würde schon sagen Glaubenssatz. Also das fühlte sich schon so an, also es war jetzt, also ich wollte es weder googeln, noch war ich wütend, insofern vielleicht würde das jetzt nicht die scherzhaft jetzt formuliert, diese Kriterien nicht erfüllen, aber so, was für mich im Nachhinein klar war, da gab es eigentlich nichts zu diskutieren und ich glaube, das macht für mich sozusagen ein Thema zum Glaubenssatz, ich so, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden, verstehst du?
Ist so, einfach so.
Das, ist, also,
das weiß doch jeder.
Da muss man doch gar nicht, also darüber brauchen wir jetzt nicht drüber nachdenken, dass der linke Schuh an den linken Fuß geht. So,
ja.
Und daran merkte ich dann schon, dass das auf jeden Fall Glaubenssatz verdächtig ist. Ja.
Und ist das ein Glaubenssatz, den du loslassen willst? Oder ist das einer, wo du sagst, ich mag den Glaubenssatz aber eigentlich auch, der passt mir wie mein linker Schuh?
Ach, im Alltag ist ja Medienzeit eh sowas sehr Flexibles. Weißt du, sozusagen, ich komme ja drum rum. Also ich muss mich ja nicht, wie sozusagen bei der spanischen Biogurke in Plastik versus, ich muss mich ja nicht entscheiden. Das insofern nicht.
Du darfst so ein bisschen.
Ich will dir jetzt gar nicht ausweichen.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht ausweichen. Was es mir auf jeden Fall genommen hat, ist sozusagen so dieses, heute hat er aber ganz schön lang geguckt, schlechte Gewissen.
Ah ja, das ist ja auch schon was.
Kleiner geworden. Also es war sozusagen da hat es auf jeden Fall schon mal was geholfen.
Ja, wie cool. Das freut
mich. Ich
musste
eh so lachen, ob wir hier nicht oft so Themen besprechen, wo man danach halt einfach zumindest mit weniger schlechten Gewissen rauskommt.
Das ist das Ziel, ja. Weniger schlechtes Gewissen und gleichzeitig trotzdem eben in der Verantwortung bleiben und in der Reflexion. Ne? Es geht nicht um so ein Anything goes, ist doch egal. Aber wir dürfen oft ein bisschen gnädiger mit uns selbst sein, auf jeden Fall.
Ja. So sei es, genau.
So sei es. Schön. Amen. Ja.
Schön. Was uns zu der Unterstützerin dieser Folge bringen würde, und zwar Maui Kids. Es folgt hier also etwas Werbung. Maui Kids ist nämlich ein Verlag, die machen Freundschaftsbücher, Tagebücher für unterschiedliche Situationen. Und das Coole fand ich, dass es eben, also gerade bei diesen Freundschaftsbüchern, die kennst du ja auch, oder? Wenn die Kinder die nach Hause geschleppt kriegen, dass die oft schon sehr im Klischee verharren. Also
Total. Man
sieht sofort, ist das ein Rosa für Mädchen oder ist das ein Piratending? Dann ist es ein Junge, der das Album verteilt. Und Hannah, die eben diesen Verlag gegründet hat, bricht mit diesem Cycle und macht eben coole, kunterbunte, klischeefreie Freundschaftsbücher unter anderem.
Ja, also ich finde das eine ganz tolle Idee. Hannah hat eben auch zum Beispiel Baby-Tagebücher im Angebot oder so Erinnerungsbücher, ne, wo dann auch Eltern die Erinnerungen zum Beispiel an Schwangerschaft, Geburt, die ersten Jahre festhalten können. Und dann geht eben Hannah nicht von so einer Normfamilie aus, ne, mein Papi ist, meine Mami ist, sondern zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Paare finden sich wieder, alleinerziehende Paare mit Wahlverwandten. Es gibt sozusagen unglaublich freie Möglichkeiten, diese sehr liebevoll gestaltet Bücher zu nutzen. Das heißt, dieser Wert von Vielfalt wird sozusagen bei Maui Kids wirklich in allen Facetten gelebt. Die Kinder werden nicht in so Klischeekisten gepackt und es gibt bei ihr im Shop auch so ganz nette Glückwunschkarten und so kleinere Produkte, die eben zum Beispiel ja auch oft sehr gegendert sind. Glückwünsche zur Geburt ist dann typischerweise immer so dieses It's a boy, it's a girl. Das ist so wertvoll, wenn einfach diese Muster aufgebrochen werden und man wirklich sagt, ein Kind ist ein Kind ist ein Kind, ne? Und das darf sozusagen alles gut finden und alle Farben mögen und das spiegelt eben die Arbeit von Maui Kids wieder.
Und einerseits findet ihr die Sachen natürlich auch im Buchhandel und andererseits auf mauikids.de und natürlich gilt die Buchpreisbindung in Deutschland. Es gibt also einen Rabatt nur auf Dinge, die keine Bücher sind, von immerhin 20% mit dem Code NORA20. Und die ganzen Infos, die Domain und den Code packen wir euch natürlich auch wieder in die Shownotes dieser Folge.
Genau, Maui Kids schreibt man mit Doppel-A, MAAUWIKids.de.
Schön, dann können wir uns unserem Postfach widmen, liebe Nora, das ja
sehr voll ist.
Wurde, was sehr schön ist. Genau. Ein Thema im Postfach, das uns viele HörerInnen geschickt hatten, war dieser Unterschied Hören versus Sehen. Also das wollte ich dich deswegen nochmal fragen, Nora. Also das Thema war ja, ne, gibt es einen Unterschied zwischen, ob ein Kind fernsieht oder sich ein Hörspiel anhört, und dann schrieben einige und sagten, es ist ja wohl ein Unterschied, das Hören rege die Fantasie an, weil das Ganze im Kopf stattfindet, während wenn ein Kind fernsieht, dann werden die Bilder ja schon mitgeliefert und das würde dadurch die Fantasie ja entweder, je nach Argumentation, entweder einschränken oder nicht befördern oder auch eine Überforderung für das Kind darstellen, dass sich ja die Welt gerade erst baut.
Ja.
So in etwa? Hast du es auch verstanden?
Ja, genau. Ja, und dieses Argument begegnet einem ganz häufig und es ist auch kein Wunder, dass uns das so oft geschickt wurde, weil das natürlich auch das Argument ist, das eben in vielen Varianten in Deutschland wiederholt wird seit Jahrzehnten als Argument, zum Beispiel pro Buch kontra Fernseher oder so, ne? Also zum Beispiel Astrid Lindgren hat ganz prominent immer gesagt, lest den Kindern Bücher vor, das regt die Fantasie der Kinder an, mhm, während sozusagen die Fernsehkinder so eine ganz verarmte Fantasie bekommen, weil ihnen schon alles vorgegeben wird. Und dieses Argument wird immer noch in sehr, sehr vielen Schulen gelehrt, zum Beispiel für ErzieherInnen. Das taucht immer wieder auf. Und gleichzeitig habe ich mir mal die Mühe gemacht, wirklich zu schauen, gibt es eigentlich eine Evidenz dafür? Also gibt es irgendwelche irgendwie gearteten Vergleichsstudien, wo man praktisch geguckt hat, wie viel gucken Kinder Fernsehen und wie ist deren Kreativitätsentwicklung oder so. Und es gibt da für diese These eine ganz, ganz schwache Evidenz. Es ist wieder so, da hatten wir in der Medienfolge schon drüber gesprochen, wenn Kinder grundsätzlich in sehr reizarmen Umgebungen groß werden, wenn niemand mit ihnen spielt und sich beschäftigt, dann leidet auch ihre Kreativitätsentwicklung. Aber umgekehrt kann man sozusagen, ich habe keine Studie gefunden, die jetzt hätte in irgendeiner Weise nahelegen können, dass ein Kind, das 2 Stunden am Tag Hörspiele hört, mit 8 Jahren messbar kreativer ist als ein Kind, das sozusagen 2 Stunden am Tag fernsieht. Und dann gibt es relativ häufig Menschen, die sagen, aber das ist doch einfach logisch. Ja? Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Glaubenssätze. Es ist tatsächlich noch sehr vieles rätselhaft in Bezug auf, wie überhaupt Fantasie und Kreativität bei Menschen entstehen. Es scheint da auch eine relativ starke genetische Veranlagungsgeschichte zu geben, dass einfach manche Menschen kreativer sind als andere. Aber Kreativität, und das ist das Positive, scheint tatsächlich einfach auch was zu sein, was gerade in Kindern, ich sag mal so etwas flapsig, fast nicht tot zu kriegen ist. Also kindliche Gehirne sind einfach dafür gemacht, aus allem, was sie bekommen, Eigenes zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass das Gehirn sozusagen sich das Ausmalen von Bildwelten erst aneignen muss, indem man die Bilder wegnimmt in einem Medium, sondern es ist eben auch so, dass wenn Kinder etwas zum Beispiel gesehen haben im Fernsehen oder so, dass sie dann die Geschichten weiterdenken und weiterträumen und andere Geschichten sich mit diesen Charakteren überlegen. Das heißt, natürlich kann ich als Elternteil einen Unterschied machen zwischen Bildschirmmedien und Hörmedien. Und das mache ich als Mutter auch aus verschiedenen Gründen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass meine Kinder zu Hörspielen ganz gut einschlafen können, vorm Bildschirm nicht. Ja? Oder dass Hörmedien eben auch eher dazu geeignet sind, manchmal so im Hintergrund zu laufen, während ein Kind noch was anderes spielt. Mehr als bei Bildschirmmedien, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und trotzdem möchte ich ein bisschen dazu einladen, alle, die so ganz vehement davon überzeugt sind, zu sagen, die Bildschirmmedien, die machen ja die Kreativität kaputt, während Hörspiele super sind für die Kreativität, da mal hinzuschauen, wie viel Glaubenssatz auch darin steckt, weil tatsächlich das nicht so eindimensional ist. Und ich merke, wie stark dieser Glaubenssatz in mir selbst aber auch wirkt, dass ich zum Beispiel vor kurzem total überrascht war, als ich ein Interview gelesen habe mit Lin-Manuel Miranda, den ich so bewundere. Das ist so ein ganz toller Komponist aus den USA. Der hat unter anderem das Musical Hamilton geschrieben und ganz viele Songs auch für so Disney-Soundtracks und so. Also der hat ganz viel auch populärkulturelle Musik geschrieben und ist ein unfassbar kreativer Kopf. Hat einen Pulitzer-Preis gewonnen für seine Dichtung. Und der wurde eben in einem Interview gefragt, was sozusagen sein kreativer Input war, auch so als Kind und Jugendlicher, weil der halt so ein Genie ist. Und er hat gesagt, ich habe einfach unfassbar viel ferngesehen. Und das hat mich total, total inspiriert. Und das war wirklich, ich habe das gehört und gedacht, das darf er doch nicht sagen. Das ist doch nicht okay. Aber war für ihn super und hat anscheinend die Kreativität nicht kaputt gemacht.
Das ist cool, ja. Es löst sofort so Widerstände aus. So, ja, toll. Nur bei dem war das vielleicht so, oder?
Genau, Ausnahme. Wie kreativ wäre der geworden, wenn er nicht ferngesehen hätte?
Oder vielleicht ist er zwar kreativ, aber sein Gehirn insgesamt ist unterentwickelt. genau. Nein, also ja, sehr, sehr spannend. Dazu vielen Dank, dass ihr uns geschrieben habt. Und es macht was mit uns. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier auf unseren Glaubenssätzen beharren wollen.
Nein, überhaupt nicht.
Denken weiterhin darüber nach. Eine spezifische Frage gab es noch, weil wir beide ein bisschen über YouTube gesprochen hatten. Vielleicht nochmal kurz da ein bisschen mehr den Hintergrund dazu, weil dann mehrere schrieben, was, wieso muss ich jetzt YouTube Kids kündigen oder ich habe das eigentlich gut im Griff und so. Bei mir war das eine Erinnerung, dass unser Kind mal eine Weile lang vor YouTube, ja, sind das echte YouTube, YouTube Pro quasi, vor YouTube.com hing und ich ihm halt eine Kindersendung angemacht habe und so in so einer Überforderungssituation man dann nicht guckt, was, und der Algorithmus einfach der Teufel ist, so in meiner Wahrnehmung. Also das dann einfach dieses Dauerskippen von Folge zu Folge und die Inhalte wurden halt nur vom Algorithmus vorgespielt und irgendwann, also der Weg dann plötzlich bei irgendwelchen Flugzeugabstürzen zu landen, ist halt sehr, sehr kurz, oder irgendwelche betrunkenen Russen, die über irgendwelche Türen fallen. Also ich wollte sagen, bei uns war das Problem einfach, dass die Plattform weder von uns noch sonst wem irgendwie reguliert war und ich dann einfach gemerkt habe, dass das ist die pure Überforderung. Und als ich dann wieder wusste, so okay, jetzt ist wieder mehr Fokus und Kraft und Energie hier da, dann konnte man sich wieder überlegen, okay, wo wird hier was wie ferngesehen? Und dann war es mir lieber, eine andere Plattform zu haben, wo ich weiß, du kannst jetzt das gucken oder kannst du nächstens Folge skippen, aber du landest nicht plötzlich bei AfD-Werbung.
Ja, ja.
Und du sprachst, glaube ich, von YouTube Kids.
Ich sprach von YouTube Kids, das ist nochmal was anderes. Also wir hatten diesen Weg auch gemacht, dass ursprünglich wir dachten, man kann doch auf dem normalen YouTube ein Kind mal eine Kindersendung gucken lassen, haben dann genau wie du gemerkt, auf einmal landen die Kinder wo völlig anderes. Dann wurde uns erzählt von Freunden, dann macht doch YouTube Kids, das ist viel sicherer, da sind ganz viele Inhalte rausgefiltert, was auch stimmt. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass nach meiner Erfahrung YouTube Kids nicht dieselben Qualitätsstandards sozusagen hat, wie jetzt Streamingdienste wie Netflix oder Amazon oder Disney Plus. Also alles, was sozusagen grob unter Kindersachen läuft, wird dann da halt eben auch freigegeben.
Oder natürlich auch ZDF-TV und genau. Die ganzen öffentlich-rechtlichen
Kinderkanal, Mediathek, Filmfriends, all sowas. Und also bei uns in der Familie war es halt so, ich glaube, man kann YouTube Kids vielleicht auch cleverer nutzen, als wir das gemacht haben. Ich weiß mittlerweile, dass es da auch Menschen gibt, die praktisch alles sperren und dann nur einzelne Kanäle gezielt freigeben und dann ist es wahrscheinlich auch sicherer. Bei uns war es umgekehrt so, dass wir versucht haben, Dinge zu sperren, aber mit dem Sperren gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Und was einfach so war, bei uns in der Familie war, dass dann unsere Kinder irgendwann total reingesogen waren in solche Videos, wo irgendwelche Kinder-Influencer ganz unfassbar viel Spielzeug immer ausgepackt haben oder in Regalen, in so Läden, in Einkaufswägen geschmissen haben und dann in so einer völligen Konsumschlacht dann da unterwegs waren. Und das hat dann auch bei den Kindern total viele Begehrlichkeiten geweckt, was sie jetzt auch alles kaufen und haben und machen wollen. Mhm. Und mir hat das nicht mehr gefallen. Und wir haben dann tatsächlich, und da werden sich vielleicht manche wundern, von einem Tag auf den anderen YouTube Kids von allen Geräten gelöscht. Ohne Vorankündigung, ohne Warnung oder irgendwas und haben einfach am nächsten Tag in großer Klarheit gesagt, das gibt's jetzt nicht mehr. Es gibt ganz viel Auswahl, was ihr gucken könnt, das nicht mehr. Das wollen wir nicht mehr. Und dann gab's einen Moment Frust und danach war es okay. Und ich will das gar nicht als pädagogisch wertvollstes Vorgehen empfehlen. Das war, glaube ich, eine ähnlich impulsive Tat, das sozusagen so zu löschen, wie es irgendwann mal war, das sozusagen freizugeben. Aber es war für uns und das Mediennutzungsverhalten unserer Kinder, glaube ich, gut, weil ich wirklich gemerkt habe, danach haben sie dann wieder Kindersendungen geschaut, Wissenssendungen oder auch fantasievolle Sendungen, aber nicht mehr einfach diesen Konsumrausch auf YouTube.
Ja. Also bei uns war es sogar so, dass mein Kind irgendwie, also wir waren da echt im Gespräch drüber. Wir haben einfach gesagt, das ist, ich glaube, das ist einfach zu too much, das ist zu krass. Irgendwie das verunsichert dich auch, komm, wir gucken jetzt woanders.
Ja.
Genau.
Okay.
Und dann bekamen wir zur Haushaltsfolge diverse Nachrichten und ich würde dir gerne eine davon vorlesen. Ich habe den Podcast gehört und ehrlicherweise habe ich in dem Moment ein trauriges Gefühl von, jetzt soll ich das Chaos auch noch alleine aufräumen bekommen. Ich verstehe den Ansatz total, finde es total logisch. Gleichzeitig haben wir keine Haushaltshilfe. Ich bin sehr viel allein mit unseren drei sehr aufgeweckten Kindern, die gern und schnell mehrere Zimmer bespielen und es wirklich chaotisch aussieht. Sie müssen schon nicht im Haushalt helfen, das mache ich also auch alles abends noch. Ich muss daher leider darauf bestehen, dass sie zumindest teilweise mit aufräumen. Eine der vielen Dinge, die mich abhalten, wenigstens gut genug zu sein, aber ich schaffe es einfach nicht.
Oh je, ja, also das tut mir total leid, wenn unsere Folge da bei manchen Menschen vielleicht auch so einen Druck ausgelöst hat, im Sinne von gute Eltern müssen alles alleine schaffen. Das war gar nicht meine oder ne, unsere gemeinsame Intention. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, wie sozusagen unterschiedliche Dinge Druck oder Entlastung bedeuten können. Für mich war das ein ganz wichtiger Schritt als Mutter, quasi mich von dem inneren Bild zu verabschieden, dass ich meine Kinder zum Aufräumen bringen muss. Also das ist sozusagen meine Aufgabe ist, egal wie es mir damit geht, meine Kinder quasi zum Aufräumen zu zwingen. Und für mich ist sozusagen mein Leben leichter geworden dadurch, dass ich dann entschieden habe, ich kämpfe da nicht. Wenn es klappt, klappt's, und wenn nicht, dann nicht. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht gut genug wäre als Eltern, wenn man bestimmte Regeln und Anforderungen, ne, mit seinen Kindern auch so etabliert. Und Lebenssituationen sind total verschieden. Wir haben das im Podcast besprochen, dass das natürlich auch eine krass privilegierte Situation ist, zu sagen, wir haben noch eine Haushaltshilfe, wir sind hier als Eltern zu zweit zugange. Ne? So, wir haben auch ein großes Haus, wo einfach auch genug Platz ist, im Zweifelsfall immer noch zu sagen, hier sieht's wild aus, ich gehe in ein anderes Zimmer. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es mir wirklich nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle zu betonen, es gibt so, so viele Wege, gut genug zu sein, ne? Und natürlich gehört dazu auch, einen Modus zu finden, wie man in einem Haus, in einem Zuhause miteinander gut leben kann. Und wenn man da Kinder einspannt auf eine Weise, dass sie sich gesehen und wertgeschätzt fühlen, vielleicht auch manchmal genervt, aber grundsätzlich, ne, dass man da so okay miteinander ist, ist das doch total in Ordnung. Und auch dieser Satz dieser Spieltherapeutin, den ich ja in unserem Podcast zitiert habe, der dann online so ein bisschen für sich genommen ein Eigenleben entwickelt hat, dieses Kinderspielen anders, wenn sie aufräumen müssen oder wenn sie wissen, dass sie aufräumen müssen, der darf wirklich nicht so verstanden werden, dass das quasi ein Auftrag wäre an alle Eltern, ihre Kinder niemals zum Aufräumen anzuhalten, sondern dieser Satz fiel ja in einem therapeutischen Kontext sozusagen, ne? Und nicht alles, was in einem Therapiezimmer gilt, gilt auch eins zu eins so in der Familie.
Genau. Ja, jemand anderes schrieb ja auch noch zu diesem WG-Gedanken, das fand ich irgendwie auch ganz gut, den hatten wir formuliert dieses Jahr, aber ich habe kein Zimmer, in das ich mich zurückziehen kann, das Gefühl,
kein Zimmer in dieser
kennen
WG.
Wir hier auch gut, und dieses WG-Bild war auch jetzt nichts Absolutes von mir, sondern eben auch nur ein Versuch zu sagen, man kommt dann halt aus diesen Machtgefällen vielleicht so ein bisschen raus. Oder vielleicht sind es auch, keine Ahnung, sag du, Glaubenssätze. Also ich musste schon ein bisschen lachen. Wir hatten gestern Besuch und ich habe dann, bevor die kamen, schnell noch so hektisch ein bisschen rumgeputzt und eben die Betten gemacht. Ja, musste selber schon lachen, sagte ich, ja genau, jetzt mach das schnell die Betten, damit irgendwie dass hier alles anständig aussieht.
Guter Eindruck entsteht. Ja. Aber insgesamt muss ich auch noch mal sagen, diese Haushaltsfolge hat sehr viel Resonanz ausgelöst. Ganz viele haben sich bedankt und haben gesagt, es hat sie entlastet. Und sie hatten das Gefühl, sie haben auch so ein bisschen wie die Erlaubnis bekommen, es so zu machen, wie sie es eh schon machen, wo sie immer dachten, sie sind die Einzigen auf der Welt, die das so machen. Und es hat aber einfach auch gerade diese Folge noch mal gezeigt, in den unterschiedlichsten Reaktionen, die wir bekommen haben, dass einfach es nicht diese eine Patentlösung geben kann, ne? Sondern dass einfach die Ordnungsbedürfnisse und die Rahmenbedingungen von Familien so unterschiedlich sind, dass man da wirklich einfach auch individuell immer gucken muss, was in dieser Lebensphase für mich, mein Kind, meine Partnerschaft oder Nicht-Partnerschaft, wie auch immer, einfach gerade funktioniert. Ganz pragmatisch. Das ist auch sowas, wo wir uns lösen dürfen von moralischen Zuschreibungen und einfach hinkommen müssen zu so einem, was klappt.
Was klappt, klappt. Genau. Cool, Nora. Vielen Dank.
Ja, danke
dann
dir.
Würde ich sagen, das war's schon wieder für heute.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.